Und jetzt auf RBB Kultur, für viele garantiert ein erfrischendes, für manche vielleicht auch ein wehmütiges Wiederhören.
Jugendradio.
Legendär, das Jugendradio DT64, das war einst in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ging es los, was völlig Neues und nicht nur neu in der kleinen DDR. An Musik wurde auf DT64 so gut wie alles gespielt und vor allem, es wurde ganz oft, und das war schon sehr ungewöhnlich, Tachles geredet mit den Hörerinnen und Hörern. Und vielleicht ging ja genau deshalb so manche und mancher auf die Straße, sehr viele sogar, um nach dem Ende der DDR für den Erhalt von DT64 zu demonstrieren. Eine Ausstellung in Berlin in der Brotfabrik, diese Ausstellung heißt Power von der Eastside, zeichnet jetzt die Geschichte von DT64 und vor allem auch den Rettungsversuchen nach. Heute 19 Uhr ist die Vernissage und mit dabei Marion Brasch, sie hat Ende der 1980er bei DT64 ihre ersten Radioerfahrungen gesammelt. Und Heiko Hilker, er war der bundesweite Koordinator der DT64-Freundeskreise. Jetzt sind sie erstmal bei uns, ihr zwei. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Als ihr diesen Jingle eben gehört habt, was habt ihr da, Marion, du als Erste gefühlt, gedacht, empfunden?
Ich habe versucht zuzuordnen, aus welcher Ära der stammt, aber wahrscheinlich hast du recht, der kommt so ziemlich vom Anfang, also oder zumindest so aus den 70er Jahren, würde ich mal einschätzen, dieses Jingle. Das hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte dann auch sehr verändert.
Und bei dir, Heiko, was hat bei dir dieses Wiederhören ausgelöst?
Zuordnen konnte das Jingle zeitlich nicht, aber ich habe mich an die Zeit im Dresdner Studentenwohnheim erinnert, als wir mit 6 Leuten auf einem Zimmer mit nicht mal 30 Quadratmetern zugebracht haben.
Warum habt ihr da DT64 gehört?
Dresden war ja im Tal, in der DDR das Tal der Ahnungslosen. Das hieß nicht so, weil die Leute keine Ahnung hatten, sondern weil Dresden in einem Tal lag und keine Weste mehr empfangen konnten. Und damit war DT64 die einzige hörbare Alternative. Ich habe Mitte der 80er Jahre, 1986, in Dresden angefangen zu studieren. Und ich glaube, ab März 1986 hatte DT64 dann eine eigene Frequenz. Und zu Anfang, glaube ich, 11 Stunden, und das Programm wurde immer weiter ausgeweitet und das war das einzige Programm, das wir hören konnten. Und das hatte noch einen weiteren Vorteil. Auf die Musik wurde nicht drauf geredet. Das heißt, man konnte jeden Titel, den man gesucht hat, mitschneiden, wenn man es rechtzeitig mitbekommen hat. Und die Moderatorinnen und Moderatoren waren so gut, das immer entsprechend anzusagen und dann eine Pause zu machen.
Und wenn man dann Pech hatte, hatte man am nächsten Tag die Kassette in der Hand und hatte Bandsalat und hat ein Bleistift genommen und da reingesteckt und gedreht und gefummelt und hat sich gefreut, wenn der Song wiederholt wurde, damit man ihn nochmal aufnehmen konnte. Marion, du hast ja zunächst Schriftsetzerin gelernt, das Radio DT64 erstmal auch als Hörerin erlebt?
Ja, ich muss sagen, eher nicht, weil es gehörte irgendwie auch, ich bin ja in Berlin groß geworden und bin da auch erwachsen geworden und da hörte man dann tatsächlich die Sender, die Heiko Hilker nicht hören konnte, nämlich die ganzen Westsender, also SFB, RIAS und natürlich die einschlägigen BFBS und AFN und so. Das haben wir gehört und deswegen war DT64 für die Mitschnittsendungen gut, also es gab ja richtige Mitschnittsendungen auch, so eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag. Und für alles andere, also für Informationen eher nicht so.
Erich Honecker hat auf dem berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965, dieses Plenum, auf dem viele später dann berühmt gewordene Filme wie Das Kaninchen bin ich verboten worden, dieses gesagt: Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. In den Sendungen des Jugendsenders wurden in nicht vertretbarer Weise die Fragen der allseitigen Bildung und des Wissens junger Menschen außer Acht gelassen. 22 Jahre später, Marion, hast du bei DT64 angefangen. Dieses Verdikt von Honecker, hat das da noch eine Rolle gespielt?
Nicht wirklich. Also DT64 hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte verändert. Also immer parallel zu dem, was auch gerade in der DDR passierte. Also das war ja auch eine Sinuswellenentwicklung politisch. Ne? Mal wurde geöffnet, also damals 1965 beim 11. Plenum wurde geschlossen sozusagen. Dann wurde wieder ein bisschen geöffnet mit Honecker und so entwickelte sich im Prinzip auch DT64. Also bis zum Ende der DDR 89 natürlich immer so ein bisschen parallel, wobei wir dann 89, 90 uns nicht mehr parallel, sondern vorauseilend, nicht vorauseilender Gehorsam, sondern vorauseilende Revolution quasi entwickelt haben.
Wie konntet ihr das? Wurde das Radio von den Machthabern nicht so wahrgenommen?
Naja, wir konnten als Jugendprogramm, also das war, glaube ich, den Leuten im ZK und so, also die an den Fäden bzw. Strippen ziehen saßen, natürlich auch wahrgenommen, dass sie die Jugend nicht aufs Spiel setzen können. Also wir wurden als Jugendprogramm auch an der langen Leine gelassen und wir durften mehr als andere Sender. Und das hat sich also in den letzten Jahren, Ende der 80er Jahre schon so ein bisschen abgezeichnet, dass das Programm sich auch veränderte, also dass wir tatsächlich auch ein bisschen mehr durften als die anderen Sender und dann eben 89, 90 blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als uns gewähren zu lassen beziehungsweise nur zuzugucken, wie wir vorangeschritten sind quasi in der Revolution unseres Senders.
Was, Heiko, hat dann nach der deutschen Wiedervereinigung das Voranschreiten gestoppt und beendet?
Na, es war letztlich die Politik, die Medienpolitik. Es wurde im Artikel 35 oder 36 Einigungsvertrag festgelegt, dass der Rundfunk der DDR aufzulösen ist oder in öffentlich-rechtliche oder private Strukturen überführt werden kann. Und vor dem Hintergrund konnte man sehen, auf der einen Seite gab es die ARD. Es gab das zweite deutsche Fernsehen, es gab Deutschlandfunk und auch RIAS und es hatte keiner ein Interesse, DT64 fortzuführen, weil was hätte das bedeutet? Und das traf nicht nur unbedingt DT64, sondern auch die anderen Wellen. Es hätte, so hat es die CDU damals gesagt, dazu beigetragen, dass ein Sondergebiet in Deutschland erhalten worden wäre. Das Programm wurde ja Ostdeutschland weit ausgestrahlt, auch wenn es etwas über die Grenzen hinausging. Und vor diesem Hintergrund gab es zumindest auf der Konservativen, auf der CDU-Seite keinen Willen, das Programm erstmal fortzuführen. Und dann gingen die entsprechenden Aktionen los, wobei man sagen muss, die ersten Aktionen waren dann, wo Unterschriften gesammelt worden sind, 1991 zu Mitte des Jahres.
Können wir uns eine kleine Pause, ein musikalisches Inhalten mit einem Song, bei dem ich sofort eine Gänsehaut bekomme, wenn ich den höre, war in der sogenannten Wendezeit immer der Rausschmeißer in den Diskotheken und eigentlich ein Liebeslied für den Polizeiruf 110 geschrieben, aber dieser Text, der hat die Wirklichkeit auf sehr raffinierte Art und Weise gespiegelt. Ein Text von Gisela Steineckert. Hören Sie mal genau zu, falls Sie dieses Lied noch nicht kennen oder es vergessen haben.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um, red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein, ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt. Als ich fortging, waren die Arme leer. Kehr wieder um, mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um. Unter ihrem Tränendach war ich schwach. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird da sein, schwach und klein.
Nichts ist unendlich, hat es damals prophetisch geheißen, leider auch auf DT64 jetzt im Nachhinein zu beziehen. Diese Ausstellung Power von der Eastside, heute ist die Vernissage, läuft dann bis zum 3. April in Berlin in der Brotfabrik. Eintritt ist frei, täglich von 12 bis 18 Uhr. Diese Ausstellung erinnerte daran, aber eben auch an den letztlich vergeblichen Überlebenskampf. Heiko Hilker, wie macht die Ausstellung das? Eine Ausstellung über Radio, da will ich vor allem was hören. Gibt es auch was zu sehen? Gibt es was zu hören?
Es gibt was zu hören, es gibt was zu sehen, es gibt was zu lesen. Zu lesen gibt es die Geschichte von DT64, aber auch Dokumente der DT64-Freundeskreise vor allen Dingen, die ja damals Unterschriftenlisten ausgelegt haben, über 300.000 Unterschriften gesammelt haben, die aber auch Briefe an die Politik, an Bundestagsabgeordnete, an Ministerpräsidenten geschrieben haben, Presseerklärungen zu den einzelnen Auktionen. Und diese gibt es zum Teil in Ausschnitten auch in Videoaufnahmen zu sehen. Also man sieht Tausende marschieren in Dresden oder marschieren, demonstrieren in Dresden über die entsprechende Brücke, vor der Dreikönigskirche. Man sieht Diskussionsrunden mit Ministerpräsidenten, auch die Übergabe eines Bierfasses an die Ministerpräsidenten, an die ostdeutschen Ministerpräsidenten in einem Schloss in Wernigerode, die dort im Dezember 1991 tagten. Und kurz danach wurde dann auch verkündet, dass zumindest der sächsische Ministerpräsident dafür ist, DT64 fortzuführen und den MDR beauftragt, eine entsprechende Lösung zu suchen. Und es sind auch Radioausschnitte aus dieser Zeit zu hören.
Und die Ausstellung erklärt auch den Namen. Ich kann mir nämlich vorstellen, es gibt Hörerinnen und Hörer, die sagen, die reden da immer von DT64. Was heißt denn das, Marion? Klär mal alle, die es nicht wissen, auf.
Ja, es gab ein legendäres Deutschlandtreffen im Jahr 1964. Also dafür steht DT, Deutschlandtreffen 64. Und da wurde dieser Sender quasi Begleitprogramm eigentlich nur für dieses Festival, für dieses Treffen. Und die Leute fanden das alle so cool, dass dann entschieden wurde, wir machen das weiter. Also das ist jetzt die verkürzte Geschichte und Erklärung des Namens.
Für dich als Radiofrau, aber auch Schriftstellerin, was ist geblieben von DT64 für dein Leben an sich, für dein Arbeiten?
Naja, für mich war das wirklich die prägendste Zeit. Also das war vor allem so in diesen letzten Jahren, ab 89, also mit dem Ende der DDR, mit den Veränderungen, die wir erlebt haben in der DDR auch, haben wir ja auch begonnen, bei DT64 auf Augenhöhe mit den Hörern zu senden. Und das war wirklich eine unfassbare Erfahrung, also wirklich zu sehen, also wirklich mit den Menschen zusammen die Veränderung nicht nur zu sehen, sondern eben auch irgendwie dabei zu sein und mitzugestalten. Und das war für mich eine unglaublich faszinierende und prägende Erfahrung, weil ich so auch nie wieder Radio gemacht habe. Also man wusste ja nie, was am nächsten Tag passieren würde. Und insofern, ich glaube, diese Veränderung im Leben, die sich dann im Radio eben auch niederschlug, das hat mich tatsächlich sehr geprägt.
Mich hat in dieser Zeit die Arbeit als Filmkritiker bei der Jungen Welt, das war die Zeitung der FDJ, sehr geprägt. Ich glaube, 3 Millionen Tagesauflage oder so, völlig verrückt, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Mich hat im Nachhinein geprägt, dass da Menschen, denen ich sehr vertraut habe, und nicht die, wo ich gedacht habe, naja, der ist bei der Stasi, die ist bei der Stasi, nee, die waren es nicht, es waren die anderen, die, denen ich vertraut habe. Hast du solche Erfahrungen auch machen müssen?
Ja, also das gab es sicher auch, ne, wo man dachte, huch, hättest du jetzt nicht erwartet. Aber das war jetzt eher so ein, also nicht existenzielles Hinterfragen von Menschen oder so, sondern überraschende Momente gab es natürlich da auch, aber das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also man war bei manchen wirklich erstaunt, aber das war jetzt, ich habe es mir nicht mal großartig gemerkt, glaube ich.
Heiko Hilker, du bist Medienexperte, du hast auch erstmal ein Handwerk, ich glaube Elektrofacharbeiter gelernt oder sowas, stimmt es?
Na, ich bin Elektromonteur, das habe ich gelernt in der Filmfabrik Wolfen und habe ein Studium gemacht im Bereich der Informationstechnik. Das waren diejenigen in der DDR, die sich mit Hard- und Software beschäftigt haben.
Und du bist jetzt als Medienexperte tätig. Wenn du jetzt daran denkst, es ist ja selbst, ich habe mich auch durch ein paar juristische Sachen in der Vorbereitung durchgelesen, es ist ja so, dass selbst der Name DT64 nicht mehr geschützt ist. Diese Marke gibt es im Grunde nicht mehr. Kämpfst du aber innerlich immer noch dafür, dass es zurückkommt, dass es wiederkommt, dass es einen neuen Anfang gibt?
Also der Name ist, glaube ich, bei einem westdeutschen Privatradio aus dem Norden. Die haben, glaube ich, dort die Marke entsprechend angemeldet.
Muss ich dir jetzt einen Schock bereiten? Am 3. Januar 2020 wurde die Wort- und Bildmarke gelöscht.
Okay, da bin ich nicht up to date. Ich glaube, über ein Programm wie DT64 oder dass DT64 so zurückkommen sollte, wie es war, das wünschen sich vielleicht einige der ehemaligen Hörerinnen und Hörer, wobei ich auch nicht, weil auch ein Medium geht ja mit der Zeit. Was ich mir wünsche, ist, dass so eine Art Radio zurückkommt, so eine Art Radio zu machen, weil DT64 war ja nicht bloß ein Radio das gesendet hat, sondern es war für mich sowas wie ein soziales Netzwerk im Zeitalter, wo es noch keine sozialen Netzwerke gab, wie heute Facebook und anderes. Also wir haben ja damals auch Hörertreffen organisiert. Da sind wir in Jugendfreizeiteinrichtungen gefahren, da waren 300 Leute von verschiedenen Freundeskreisen dabei und dann kamen Leute von DT64 und dann hat man über das Programm sich ausgetauscht, hat darüber geredet, wie es weitergehen könnte, aber hat auch abends gemeinsam Party gemacht. Also das, was heutzutage mal diskutiert wird, wie gehen wir auf Hörerinnen und Hörer zu, wie kann man sie mitnehmen, das wurde damals mit praktiziert. Wir hatten über 6000 Leute in dem DT64-Freundeskreis, ohne dass sie Mitgliedsbeitrag bezahlen mussten, die aber dann auch vierteljährlich eine DT64-Zeitung bekommen haben, die der Freundeskreis in Dresden herausgegeben hat. Also es gab eine Kommunikation zwischen Macherinnen und Machern, den Hörerinnen und Hörern. Und so etwas würde ich mir wieder wünschen. Und manchmal fragt man sich ja, ist dann das heutzutage überhaupt noch möglich unter diesen Randbedingungen, wie Medien gemacht werden, wie Medien angeboten werden? Und da ist wieder DT64 für mich ein Beispiel. Also wer hätte 1989 im Sommer gedacht, dass das Programm ein Jahr später so sendet, wie es sendet. Und das im Wesentlichen mit denjenigen, die das Programm gemacht haben, bis auf ein paar Leute in der Führung. Also das zeigt eigentlich, was auch mit einem Medium möglich ist, wenn den Macherinnen und Machern entsprechende Freiheiten gelassen werden.
Ich habe es eingangs gesagt, es klang jetzt mehrmals im Gespräch an, du warst der bundesweite Koordinator der DT64-Freundeskreise. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr, die haben sich aufgelöst oder gibt es da noch eine Gruppe, die zusammenarbeitet?
Na, jetzt muss ich was klarstellen.
Bitte.
Also es gab mehrere bundesweite Koordinatoren. Einer hätte es nicht machen können alleine, weil das über 80 Freundeskreise waren, davon 30 auch in den alten Bundesländern, also in Kassel, Schweinfurt, Hof und so weiter und so fort. Und wir haben das untereinander aufgeteilt. Also ich habe im Wesentlichen die Sachen wie Gesetze wälzen, Bundesverfassungsgerichtsurteile lesen, sich mit Medienpolitik und Medienpolitikern beschäftigen, macht andere haben bundesweit die Freundeskreise koordiniert.
Aber worauf ich hinaus wollte, war die Frage, was ist davon geblieben von diesen Kreisen, von diesen Freundeskreisen? Gibt es da noch kleinere Freundeskreise?
Diese Freundeskreise gibt es als DT64-Freundeskreise nicht mehr. Aber sie gibt es in den verschiedenen Städten immer noch. Manche haben ein Café gegründet, manche haben einen Kulturverein gegründet. Und ein paar haben sich jetzt zusammengetan und haben gesagt, wir müssen uns nochmal auf die Spuren dieser Freundeskreise machen. Und deshalb diese Ausstellung entwickelt und wollen damit an die Stellen gehen, wo damals DT64-Freundeskreise waren. Die ersten Ausstellungen waren jetzt schon in Dresden und in Chemnitz. Jetzt ist Berlin dran und als nächstes kommen dann noch Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Und wir planen auch, das entlang der alten deutsch-deutschen Grenze zu machen.
Marion, garantiert viele Hörerinnen und Hörer auch von RBB Kultur kennen dich und deine Stimme zumindest natürlich von Radio 1. Am Mikrofon bei Radio 1, ist da noch ein DT64-Feeling, sei es auch nur ein Hauch?
Naja, ich glaube, dass wirklich so viel von dem, was DT64 auch an Sendeprofil und auch an Sendeideen hatten, ist auch übergegangen in bestimmte Sender, auch bei Radio 1. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte. Das Feeling ist ein anderes, weil wir in einer anderen Zeit leben und andere Themen haben und so weiter. Aber wir haben ja bei Radio 1 schon, das weißt du ja, das ist ja beim Kulturradio nicht anders oder bei Radio Kultur nicht anders, ja auch schon auch eine lange Leine und wir können viel machen und wir haben Ideen und können das Programm mitgestalten, auch mit diesen Ideen. Insofern, was das betrifft, ist es schon noch da, aber es ist ein anderes Senden. Also was ich vorhin sagte, also dieses Anarchische und jeden Tag etwas anderes ausprobieren, das ist natürlich in Zeiten wie diesen nicht möglich, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht.
Heute also Eröffnung der Ausstellung Power von der East Side bis zum 3. April dann zu sehen in Berlin, täglich von 12 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt in der Brotfabrik. Marion Brasch, wenn du an diese Ausstellung denkst, wir sind eigentlich ein werbefreies Programm. Du darfst jetzt Werbung machen. Warum soll ich mir die angucken?
Weil es da auch wirklich spektakuläre Ausschnitte gibt aus Sendungen, von denen ich gar nicht wusste, dass es die noch gibt. Also es gibt tolles Bildmaterial, bewegt Bildmaterial, wo man ein bisschen eine Ahnung kriegt, wie wir damals gesendet haben. Und ich glaube, allein deshalb und eben auch wegen der Bilder und der Dokumente, die man da sehen kann. Also es ist, und man begegnet natürlich auch den einen oder anderen. Wir haben ja diverse Veranstaltungen da. Also es gibt verschiedene Gründe, sich da hinzubewegen und sich das mal anzugucken.
Und Heiko Hilker, womit willst du uns vor allem locken?
Na, es gibt eine Art Mitschnittbörse. Also wir haben damals Sendungen mitgeschnitten, weil DT64 ging ja erst von UKW auf Mittewelle, dann konnten sie weniger hören und dann auf Satellit. Wobei nicht alle Satellitenschüsseln hatten 1992, 93. Und dann gab es bei uns Leute, die haben diese Sendungen mitgeschnitten. DX Sputnik Club und die Spätsendung mit Rex Joswig und anderen. Und dann konnte man die bei uns bestellen und einzelne dieser Sendungen kann man jetzt nachhören.
Und ich sage ganz herzlich Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.